das ist der ICF Basel Podcast.
Oh, ich hoffe, ihr habt was, um euch zuzufächern. Es wird nämlich noch heißer hier drin. Es kommt gut. Für diejenigen von euch, die mich nicht kennen, ich bin Maike, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Dani, der ist jetzt gerade noch im ICF Lörrach am Feiern. Wir leiten nämlich gemeinsam das ICF Lörrach als Pastoren und wir haben einen kleinen Sohn, den Given, der wird jetzt dann bald 7 Monate alt. Und wer von euch auf Instagram tätig ist und dort die Stories und Posts immer wieder durchgelesen hat, der hat die Posts von letzter Woche vom ICF Lörrach und ICF Basel gesehen und weiß, heute rede ich über den Heiligen Geist. Es wird super. Und ich fange gerade an mit einer Geschichte und zwar dazu eine kurze Frage. Wer von euch fährt regelmäßig oder auch unregelmäßig mit dem Fahrrad, mit dem Velo in der Stadt in Basel? Mal kurz, das sind sehr viele so, letzte Woche in Lörrach so, Velo in der Stadt, Basel? Nee. Also ihr versteht, was ich meine, okay? Und ihr wisst, Basel ist jetzt nicht gerade eine velofreundliche Stadt. Also als Velofahrer hat man es manchmal wirklich schwer, so über die Runden zu kommen. Und so ging es mir auch, als ich vor ein paar Jahren von der Stadt, also vom Bahnhof SBB war das, Richtung Stadt musste. Also ich kam vom alten ICF-Office und musste zurück in die Uni und ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Und da kannst du so eine Straße runterfahren, die führt von der alten Markthalle runter Richtung Theater, die heißt Innere Margaretenstraße. Und wenn du als Velofahrer diese Straße kennst, die ist ziemlich steil und da fährt auch das 15er-Tram hoch und runter, also du hast Tramschienen in der Mitte. Und als Velofahrer hast du jetzt zwei Optionen. Entweder du fährst zwischen den Tramschienen und den an der Seite parkenden Autos, da ist ziemlich wenig Platz. Die Alternative ist, dass du zwischen beiden Tramschienen fährst. Gerade die zweite Variante ist relativ dumm, wenn du am Ende dieser Straße mit hoher Geschwindigkeit abbiegen musst und dann willst du lieber nicht die Tramschienen kreuzen. Gerade wenn du so ein Fahrrad hast wie ich damals, ich habe euch ein Foto mitgebracht, da sind die Reifen so schön dünn, dass sie perfekt in die Tramschienen passen. Also da fährst du lieber zwischen den Tramschienen und den an der Seite parkenden Autos. Und so habe ich das auch gemacht vor ein paar Jahren, ohne Helm wohlgemerkt, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich hoffe, der mir dieses wunderschöne Fahrrad geklaut hat, trägt einen Helm. Das wäre sehr viel besser für ihn oder sie, man kann ja nie wissen. Also fahre ich da runter mit ziemlich hoher Geschwindigkeit, diese steile Straße ohne Helm. Und als ich da so lang fahre, höre ich plötzlich eine Stimme in meinem Kopf. Fahr in die Mitte. Also in die Mitte bedeutet die Tramschiene überqueren und zwischen beiden Tramschienen fahren. Und ich dachte, was für ein dummer Gedanke. Ich kreuze jetzt sicher nicht mit dieser Geschwindigkeit die Tramschiene. Das ist total gefährlich. Also habe ich den Gedanken weggeschoben und weitergefahren. Dann kommt der Gedanke wieder, diese Stimme in meinem Kopf. Fahr in die Mitte. Und ich wurde langsam nervös und dachte, woher kommen diese Suizidgedanken? Das ist total gefährlich. Ich werde sicher nicht in die Mitte fahren, ohne Helm zu reifen. Das mache ich auf keinen Fall. Also fahre ich weiter und bin aber langsam ein bisschen nervös und ich war relativ schnell und bin ungefähr auf der Mitte, in der Mitte dieser Straße angekommen und da kommt diese Stimme ein drittes Mal und ich höre in meinem Kopf, fahr in die Mitte jetzt und ich voller Panik reiß mein Lenkrad rum und ich bin zum Glück in der Mitte dieser beiden Tramschienen gelandet, aber in dem Moment, in dem ich mein Lenkrad rumgerissen habe, ist Folgendes passiert. Irgendein unachtsamer Autofahrer hat einfach seine Autotür geöffnet. In dem Moment, in dem ich da durchgefahren wäre. Also ich wäre mitten reingefahren. Das ist der Horror für jeden Velofahrer, dass du einfach in eine offene Autotür reinfährst. Und in dem Moment, wo ich weiterfahre, ist mir das erst so klar geworden. Wow, gerade eben hat der Heilige Geist zu mir geredet. Kennst du das? Hat der Heilige Geist schon mal so zu dir gesprochen, dass du seine Stimme erkannt hast, dass du genau wusstest, das war er jetzt? Ich bin ganz ehrlich, vor diesem Ereignis kann ich mich eigentlich nur an zwei Erlebnisse erinnern, die ich mit dem Heiligen Geist hatte. Das erste, das ist eine sehr alte Erinnerung, ich war noch ein ganz kleines Mädchen im Kindergottesdienst und ich hatte plötzlich gesehen, wie über jedes Kind in dieser Gruppe plötzlich so ein kleines Licht kam und plötzlich war der ganze Raum erfüllt mit Licht und ich so als kleines Mädchen, wow, völlig fasziniert und bin dann zu der Leiterin hin und habe ihr das erzählt von diesem Licht und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, wow, das war wahrscheinlich der Heilige Geist. Und ich so als Kind so, oh ja, Heiliger Geist, ist so ein Licht, oh, cool, okay, habe ich das so abgespeichert. Und die zweite Erinnerung, das ist vielleicht etwa vor 8 Jahren gewesen in Australien an einem Church Camp. Und da hatten wir am Abend einen Gottesdienst und innerhalb von diesem Gottesdienst sollten wir in so kleine Grüppchen zusammengehen und füreinander beten und den Heiligen Geist nach einer Prophetie füreinander fragen. Ich weiß noch, ich bin so voll in Panik ausgebrochen, habe angefangen zu schwitzen und dachte so, oh nee, ich habe keine Ahnung, wie man den Heiligen Geist etwas fragt. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Prophetie von ihm bekommt und das wird garantiert nicht funktionieren. Und ich war wirklich nervös. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe ein Bild bekommen für ein Mädchen aus dieser Gruppe und das hat mega gut gepasst und sie war voll berührt und ich war total beeindruckt. Und diese drei Geschichten, vielleicht denkst du jetzt, das klingt irgendwie mega cool, gerade so diese Fahrradgeschichte, ist ja auch noch so ein bisschen Action dabei. Aber irgendwie, die Geschichten sind auch schon alle ziemlich lange her. So mindestens ein paar Jahre und es sind auch nur drei. Also so beeindruckend, so cool ist das jetzt irgendwie doch nicht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie alt ist deine Geschichte mit dem Heiligen Geist? Wie alt ist deine letzte Geschichte mit ihm, dein letztes Erlebnis? Wie lange müsstest du überlegen? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir früher herzlich wenig Gedanken über den Heiligen Geist gemacht. Ich habe den irgendwie erlebt als so eine komische, ominöse, vielleicht auch ein bisschen launische Kraft. Irgendwie, die manchmal wirkt, aber meistens eigentlich nicht. Und ich habe auch überhaupt keinen Einfluss darauf und ich verstehe ihn ehrlich gesagt auch gar nicht. Und in meinem Alltag macht das jetzt nicht so einen mega großen Unterschied. So habe ich das eigentlich lange Zeit erlebt. Und dann hat vor ein paar Jahren mal jemand für mich gebetet. Und er hat das Gebet gestartet mit den Worten, Heiliger Geist, mein Freund. Und ich weiß noch, ich war so ein bisschen irritiert. Ich dachte, Freund? Ich wäre jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich den Heiligen Geist mein Freund nenne oder überhaupt, dass ich mit ihm diese Beziehung haben kann, dass ich sein Freund sein kann, dass er mein Freund sein will. So diese Art von Beziehung, das hat mich so ein bisschen verdutzt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gemerkt, dass Jesus das eigentlich ganz ähnlich formuliert. In Johannes 14 sagt er, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Ratgeber oder in manchen Übersetzungen heißt es Helfer oder Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Und ein paar Verse später sagt er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber eben, bei mir hat sich das mega lange nicht so angefühlt wie so ein Ratgeber, so ein Helfer, ein Freund, der immer an meiner Seite ist und mich nie verlässt. Weil so ganz spontan kommen mir wirklich noch viele andere Gelegenheiten in den Sinn, wo ich diesen Ratgeber wirklich gebraucht hätte. So zum Beispiel, als ich das Auto von meinen Eltern fast zu Schrott gefahren habe, nachdem sie es schon verkauft hatten, da hätte ich gut einen gebraucht, der sagt jetzt Stopp, so wie bei diesem Fahrrad, aber das ist leider nicht passiert. Also ich hab das mehr so als komische Kraft erlebt, aber nicht als wirkliche Freundschaft. Ich weiß nicht, wie das dir heute Abend geht, wenn du hier sitzt und drüber nachdenkst. Erlebst du eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist? Würdest du sagen, jetzt spontan, wenn du so an die erste Hälfte vom 2018 denkst, hast du diesen Heiligen Geist wirklich als deinen Freund erlebt? Wenn du jetzt zum Beispiel mal an deinen besten Freund denkst, weiß nicht, dein Trauzeuge oder jemand aus der Uni oder so, was darf denn der alles in deinem Leben? Also meine beste Freundin darf mir zum Beispiel Feedback geben, wenn in meinem Leben die Dinge mal nicht so laufen, wie sie sollten. Meine beste Freundin tröstet mich und sie ist immer für mich da. Sie gibt mir auch mal Kraft und geht ein Stück Weg mit mir. Mit der erlebe ich zusammen Freude und ich kann ihr alles erzählen. Das ist für mich eine gute Freundschaft. Und ist die Frage, erlebst du das so mit dem Heiligen Geist? Ich habe das, wie gesagt, lange nicht so erlebt. Aber ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich diesen Ratgeber. Ich wollte, dass der Heilige Geist mein Freund ist. Und hauptsächlich, weil Jesus davon überzeugt ist. Er sagt in der Bibel, oder eben, er ist überzeugt davon, dass wir ihn brauchen, den Heiligen Geist, um Jesus nachzufolgen, weil er sagt im Johannes 3, ich versichere dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Und ich habe das lang echt nicht kapiert, dass wir durch diese Taufe, indem wir sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, durch diese Taufe, aber und zusätzlich durch den Heiligen Geist, dass wir neu geboren werden, dass wir neues Leben bekommen. Und an einer anderen Stelle, Matthäus 28, sagt Jesus, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und für mich war ganz lang klar, ja logisch, Gott ist der Vater und Jesus ist der Sohn und der Retter, aber dieser Heilige Geist, was will der eigentlich von mir? Was macht er? Wer ist das überhaupt? Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist etwas ist, was uns erfüllen will. Oder im Epheser steht, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Eben weil der menschliche Geist, wusstest du, dass du einen menschlichen Geist hast? Der menschliche Geist ist nicht das gleiche wie der Geist Gottes, wie der göttliche Geist. Und ich finde, Paulus beschreibt das mega gut in Galater 5. Da schreibt er, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur oder eben unser menschlicher Geist ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr euch eigentlich tun wollt, nicht tun könnt. Wenn ihr aber euch von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung, abergläubischem Vertrauen. Jetzt eskaliert es total hier mit Eifersucht und Wutausbrüchen und Fressgelage. Und also da bei den Galatern ist echt was schiefgelaufen. Und Paulus beschreibt das dann so richtig mit ganz fiesen Worten. Und Paulus beschreibt dann ziemlich gut die Konkurrenz zwischen dem menschlichen Geist und dem göttlichen Geist, eben dass die nicht das Gleiche wollen. Und die Bibel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die Bibel spricht von dem Menschen oft als ein Gefäß oder ein Tempel, also etwas, was erfüllt sein kann. Dafür brauche ich hier mal eben meine Füllgläser auf der Bühne, dann kann ich das ein bisschen besser zeigen, was der Paulus da versucht zu beschreiben, wenn er sagt, hey, der menschliche Geist, also der Geist, der in euch ist und der Geist Gottes, die stehen wie manchmal ineinander zu Konkurrenz. Ihr wollt eigentlich was Gutes tun, aber aus eigener Kraft schafft ihr das nicht so richtig. Und er beschreibt diese Konkurrenz. Und wenn jetzt die Bibel davon spricht, ups, ist ein bisschen wackelig alles, ne? Voila, super. Vielen Dank. Wenn jetzt die Bibel von dem Menschen wie als Gefäß spricht, dann bedeutet das, wir können von verschiedenen Dingen gefüllt sein. Das bin jetzt zum Beispiel mal ich, das ist mein Gefäß. Und wir sind erstmal gefüllt von einem menschlichen Geist. Wusstest du, dass der vom göttlichen Geist inspiriert ist, der menschliche Geist? Das bedeutet, wenn du dich nach Liebe sehnst oder nach Frieden oder dass wir grundsätzlich uns nach Versöhnung sehen, das ist alles von Gott inspiriert. Das ist unser menschlicher Geist, der von Gottes Geist inspiriert ist. Aber Paulus beschreibt da ziemlich gut, dass der menschliche Geist eben nicht nur gute Dinge hervorbringt. Und er beschreibt da ja ganz fiese Sachen, die würden wir niemals tun. Er beschreibt ja eigentlich nur, was er bei den Christen in Galatien dort sieht. In deinem und in meinem Leben können das vielleicht mal andere Dinge sein, zu denen unser Geist uns bringt. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben sein könnte. Vielleicht bist du manchmal gefüllt von Angst oder Eifersucht oder so. Vielleicht hast du Süchte, die du nicht so richtig los wirst. Vielleicht sind da Beziehungen in deinem Leben mit deiner Familie oder mit Freunden oder alte Beziehungen, Liebesbeziehungen, die nicht so richtig aufgeräumt sind. Und eigentlich möchtest du, dass dort Gottes Friede reinkommt, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. In meinem Leben ist das zum Beispiel ganz lange gewesen, dass ich nicht so wahnsinnig gut darin bin, mit Konflikten umzugehen. Also meine Konfliktfähigkeit ist echt nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Ich habe sehr gern Konflikte in mir behalten. Und das hat bei mir dazu geführt, dass sich in meinem Herzen so Unversöhnung breit gemacht hat. Obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und dann sieht das jetzt so ziemlich eklig aus. So ungefähr. Ne? Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ich glaube nicht, dass wir Menschen grundsätzlich einfach böse sind oder verdorben oder eklig. Aber die Bibel, die ist auch ganz klar. Die Bibel sagt, hey, ohne Jesus sind wir in unserer Sünde tot. Und ohne den Heiligen Geist werden wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft ein Leben zu leben, wie Gott es das gefällt oder wie Gott sich das gedacht hat. Aber zum Glück, davon reden wir in der Kirche immer und immer wieder, man kann es nicht oft genug sagen, zum Glück gibt es Gnade, zum Glück ist Jesus vor unserem Kreuz gestorben und hat Folgendes gemacht für dich und für mich. Oh. Ah, das schmeckt schauderhaft. Okay, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat diesen Mist ausgetrunken und bietet uns ein neues Leben an. Er sagt, hey, ich wasche euch rein, so wie wir es vorgesungen haben, ohne Schuld und völlig rein können wir vor Gott kommen. Also das ist das Angebot von Jesus, oder? Aber jetzt, wie wir das vorgelesen haben, ist Jesus' Angebot eigentlich noch viel mehr als das. Er will uns nicht einfach von unserer Schuld befreien, er will uns auch mit seinem Heiligen Geist erfüllen, mit dem Geist Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach da stehen bleiben. Weil Gott hat noch mehr im Sinn. Was passiert, wenn wir da stehen bleiben, ist Folgendes. Also das lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, das ist ganz gut. Was passiert, wenn wir immer nur daran denken, quasi Jesus hat mich von meiner Schuld befreit und Grace und das ist ja super, dann kann ich ja weitermachen. Gott hat noch viel mehr vor. Was passiert, wenn wir da stehen bleiben, lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief. Dort steht, darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht jetzt also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt. Auch nicht darum, wie wichtig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig wollen wir euch lernen über die Taufe im Unterschied zu den jüdischen Waschungen. Die Handauflegung, Auferstehung der Toten, über Gottes letztes Gericht. Wenn Gott es will, wollen wir lieber Schritte nach vorn tun. Und dann vergleicht er das mit Milch, wie bei Säuglingen. Er sagt, tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Also wenn ich das mal für mich zusammenfasse und übersetze, heißt das. Er sagt, Taufe und Umkehr und sogar Handauflegung, Auferstehung der Toten, Gottes letztes Gericht und so weiter. Er sagt, hey, das ist Babykram. Du kannst dich schon immer wieder darum drehen und damit befassen, aber das ist Babykram. Gott hat noch viel mehr vor. Er sagt, das ist wie Säuglinge, die Milch trinken. Und Milch hat sowas an sich. Milch ist so einfach. Milch überfordert dich nicht. Milch ist auch ganz einfach zum Verdauen und Milch ist nett zu dir und Milch schmeckt gut und Milch ist schön warm. Weißt du, Babys, ich glaube, sie trinken nur Milch, weil sie gar nichts anderes können und wahrscheinlich, weil sie auch gar nichts anderes wollen. Und jetzt bin ich selber Mama und ich erkenne auch den Unterschied, also zwischen Milch und echtem Essen. Seit kurzem ist unser kleiner Sohn Brei und in Brei ist ja auch echtes Essen drin, oder? Da sind Kartoffeln drin. Und da ist ein Rührbli drin und wenn es ganz eklig kommt, ist auch Fleisch drin. Wenn man Fleisch püriert, das ist so widerlich. Auf jeden Fall ist echtes Essen drin, ja. Und man merkt den Unterschied zwischen Milch und echtem Essen. Bei Brei muss man richtig verdauen, da ist richtig was drin, das ist viel mehr Arbeit. Da muss man unten auch sowas rausdrücken. So Milch, die fließt einfach unten raus, wie sie oben reingekommen ist. Das ist völlig einfach, aber Brei, das ist einfach viel mehr Arbeit. Und wir haben also angefangen mit dieser Brei-Einführung. Für alle unter euch, die keine Kinder haben, die denken jetzt Brei-Einführung, what the heck? Also das ist, wenn du deinem Baby anfängst, Brei zu geben zum ersten Mal. Und viele Ratgeber sagen, naja, machen Sie ganz langsam, erstmal ein Löffelchen und am nächsten Tag zwei Löffelchen. Also es muss sich alles gewöhnen, die Verdauung, und das muss einem ja noch schmecken. Und man will das Baby auch nicht überfordern, oder? Also man soll das ganz langsam machen. Und ich dachte, na okay, machen wir das ganz langsam. Mein kleiner Sohn Given hat einen anderen Plan, der wollte nicht langsam machen, er wollte schnell machen. Also nach ein paar Tagen mit so Löffelchen hat er einen ganzen Becher leer gegessen und er wollte noch mehr. Und jetzt ist es teilweise so, dass wenn man ihn füttert und man ist nicht schnell genug mit dem nächsten Löffel, dann fängt er an sich zu beschweren und zu schreien, also es ist wirklich verrückt. Und ich hätte mir ehrlich gesagt mehr Zeit gelassen, ich hätte diesen Ratgebern gefolgt und gedacht, ja, wir warten jetzt erstmal und sind da ganz langsam. Und mein Sohn hatte andere Pläne, er hat mir gezeigt, hey Mama, ich will diesen Brei, gib mir diesen Brei, ich bin ready für Brei. Und dann habe ich mich gefragt, sind wir ready für den Heiligen Geist? Verspürst du in deinem Leben einen Hunger nach dem Heiligen Geist? Oder bist du mit Milch eigentlich ganz zufrieden? Weil wenn ich meine, haben wir einen Hunger nach dem Heiligen Geist oder sind wir ready dafür, heißt es nicht, dass es spezielle Vorbereitung braucht. Es ist eine Herzensentscheidung, ob wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben wollen. Weil Jesus will so viel mehr als einfach nur das. Jesus will so viel mehr als nur unsere Sünden reinwaschen und uns sauber machen. Er will uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist und beschenken mit einem Freund, der uns tatsächlich dabei hilft und die Kraft gibt, ein Leben zu leben, wie Gott das gefällt. Und ich weiß jetzt nicht, was das bei dir auslöst, wenn du denkst, ja, erfüllt werden mit diesem Heiligen Geist. Ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Also mir ging es damals ein bisschen so, wo Leute vom Heiligen Geist irgendwie geredet haben und oder gesagt haben, ich muss sie erfüllen lassen vom Heiligen Geist, war das für mich ein bisschen so, ja, aber Geist, das klingt auch irgendwie ein bisschen spooky. Was ist, wenn er mich erfüllt und ich mache dann Sachen, die ich überhaupt gar nicht machen will? Komisch tanzen oder komisch reden oder ich will das überhaupt nicht oder was ist, oder vielleicht denkst du dir das auch gerade, was ist, wenn der Heilige Geist mich erfüllt und dann sagt er zu mir, jetzt musst du missionieren gehen nach Timbuktu. Also ich hätte da keine Lust drauf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber vielleicht löst es jetzt auch so ein bisschen so eine Sorge in dir aus. Ja, was will denn dieser Heilige Geist überhaupt, wenn der mich erfüllt? Und das Gute ist, Jesus adressiert diese Angst einmal in Lukas 11. Er sagt, welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut ist für eure Kinder und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Also Jesus vergleicht diese Angst, die Menschen hatten, wie mit Skorpionen oder Schlangen. Und damals waren das für die Menschen Bilder, die sie für Dämonen benutzt haben. Also Kräfte, von denen sie erlebt haben, dass wenn die auf Menschen kommen, dann tun sie wirklich Sachen, die sie nicht wollen. Und das sind schlechte Dinge. Und davor hat Menschen Angst. Und Jesus nimmt wieder das Bild und sagt, hey, euer Papa im Himmel, der will viel Besseres für euch. Der ist nicht so. Also zurück zu meiner Herzensentscheidung. Oder ich habe mich dann gefragt, ja, wenn der Heilige Geist nicht irgendwie komisch ist, was macht er denn? Was tut denn der Heilige Geist in uns? Und das lesen wir, wenn wir zum Beispiel im Galater 5 weiterlesen. Dort steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Ist das bei euch auch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern, denn es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben und deshalb wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Also das ist etwas, was der Heilige Geist in uns tun will. Er will nur Gutes in uns hervorbringen. Es ist wie mit Kuchen, du kannst den schon weglassen in deinem Leben, aber dann ist es echt Kacke. Also dann hast du einfach das Beste verpasst. Und das habe ich irgendwann gecheckt. Also habe ich gemerkt, hey, ich will eigentlich nicht mehr diese ominöse Kraft, die ich irgendwie gar nicht kapiere. Ich will eigentlich diesen Ratgeber, ich will diesen Freund in meinem Leben. Und das erste Mal, dass ich entschieden habe, dass ich das will, war eben auf diesem Church Camp in Australien vor ungefähr 8 Jahren. Da hat der Pastor nachher gefragt, hey, wer von euch den Heiligen Geist in sein Leben einladen möchte? Wusstest du, dass der Heilige Geist wie ein Gentleman ist? Der kommt nicht einfach über dich, der wartet auf eine Einladung. Und er hat gesagt, wenn du den in dein Leben heute einladen willst, dann komm doch vor zur Bühne, wir beten für dich. Und ich wusste, wow, ich bin gemeint, ich musste unbedingt nach vorne. Also bin ich davor zu der Bühne und habe mich da ganz vorne hingestellt. Und dann hat er gebetet und ich habe in meinem Herzen mitgebetet, dieses Gebet nachgesprochen und den Heiligen Geist eingeladen. Und viele Leute haben für mich mitgebetet. Und dann habe ich Amen gesagt und dann sind die verrücktesten Dinge passiert. Ich habe wirklich plötzlich angefangen, in Sprachen zu beten und es hat sich angefühlt, als würde so ein Regen auf mich runterfallen. Das war wirklich fast echt. Und ich war völlig erfüllt und es war mega crazy. Und ich habe schon gemerkt, ab diesem Zeitpunkt hat sich angefangen, in meinem Leben auch ein bisschen was zu verändern. Zum Beispiel habe ich besser erkannt, was Gottes Absichten in meinem Leben sind und wo ich an diesen Absichten vorbeilebe. Aber trotz, dass sich das zwar verändert hat, habe ich irgendwann gemerkt, hey, diese Freundschaft, die ich eigentlich mal wollte, die habe ich gar nicht so richtig. Ich spüre schon den Heiligen Geist mehr und er zeigt mir auch Sachen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wer er ist. Ich habe keine Ahnung, wie sein Charakter ist, wie ich richtig mit ihm reden kann, wie ich diese Beziehung, diese Freundschaft zu ihm haben kann. Und das habe ich ungefähr vor ein paar Jahren gemerkt, eben als dieser Freund mit mir gebetet hat und gesagt hat, Heiliger Geist, mein Freund, da ist mir das plötzlich aufgefallen, hey, ich habe gar nicht diese Freundschaft. Und dann habe ich das für mich neu entschieden, okay, das will ich. Und ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich den Heiligen Geist wie nochmal einladen in meinem Leben. Weil ich gemerkt habe, ich hatte ihn aus manchen Bereichen wie so ein bisschen rausgemobbt. Und diesmal war das auch wieder in einem Gottesdienst, es war ganz unspektakulär, ich habe für mich alleine gebetet. Und habe einfach den Heiligen Geist um Vergebung gebeten, dass ich diese Freundschaft mit ihm gar nicht so richtig gesucht habe, dass ich ihn gar nicht richtig kennenlernen wollte. Und ich habe ihm gesagt, dass ich möchte, dass er wieder in mein Leben kommt, dass er in meinem Herzen wohnt. Dann habe ich Amen gesagt und es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe weder in Zungen geredet, noch kam irgendein mystischer Regen auf mich herab. Ich habe mich auch gar nicht erfüllt gefühlt. Also es war total staubtrocken. Aber von diesem Moment habe ich wieder diesen Hunger nach dem Heiligen Geist in meinem Leben gespürt. Ich habe mich angefangen dafür zu interessieren, wer er ist und was er in meinem Leben alles machen kann. Und was ich dabei gemerkt habe, das würde ich gerne heute kurz mit euch teilen. Und das sind vor allen Dingen 3 Dinge und das ist keine fertige Aufzählung. Das Erste, was der Heilige Geist angefangen hat in meinem Leben wirklich zu tun, ist Sünde aufzudecken. Das klingt jetzt so böse, aber tatsächlich hat der Heilige Geist einfach aufgedeckt, wo ich in meinem Leben an Gottes Plan vorbeilebe. Das war zum Beispiel diese Konfliktfähigkeit, von der ich erzählt habe, dass ich wie Konflikte einfach bei mir behalten habe und nicht so richtig bereit war, da jemand reinreden zu lassen. Ich habe einfach eine Woche auf stur gestellt oder so. Mein armer Mann hat relativ stark darunter gelitten. Und der Heilige Geist hat mir immer wieder gezeigt, dass das eigentlich gar nicht Gottes Absicht für mein Leben ist und dass mich das wie gefangen hält. Aber der Heilige Geist war auch derjenige, der mir Kraft und Mut geschenkt hat, daran zu arbeiten und ihn wie in meine Konflikte einzuladen und ihn zu fragen, was er denn denkt. Und so konnte ich wirklich, stehe ich heute an einem völlig anderen Ort. Das Zweite ist, dass der Heilige Geist in meinem Leben Kräfte freisetzt. Und damit meine ich zuerst mal die Geistesgaben. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Wenn nicht, dann lies es zu Hause nach, die sind im 1. Korinther 12. Das sind 9 Geistesgaben, die Paulus da aufzählt. Und wusstest du, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, dass du dann Fähigkeiten bekommst, die du vorher nicht hattest? Und das sind genau diese Geistesgaben. Und ich habe mich angefangen auszuschrecken und zu streben nach diesen Geistesgaben. Ich habe das viel mit meiner Small Group zusammen gemacht. Also Small Group Tipp, das ist wirklich ganz cool, da passieren die verrücktesten Dinge. Und wir als Small Group saßen zusammen und haben uns so diese Geistesgaben angeschaut und überlegt. Und dann haben wir da eine gesehen und die heißt Geisterunterscheidung. Wir dachten, boah, das klingt so fancy, da passieren sich ja krasse Sachen. Und dann haben wir alle als Small Group zusammen gebetet, dass wir diese Geisterunterscheidung erleben wollen. Und wir haben es tatsächlich erlebt. Der Heilige Geist hat uns wahnsinnige Dinge gezeigt und wir waren in meiner Wohnung und haben alle gemeinsam in meiner Wohnung gegen Geister gebetet, die dort waren, in Jesu Name. Und es war so crazy. Also wir haben wirklich verrückte Sachen zusammen erlebt. Aber es sind nicht nur diese krassen, spektakulären Dinge. Wenn ich meine, dass in meinem Leben der Heilige Geist Kräfte freisetzt, dann meine ich damit auch ganz besonders in meinem Alltag. Ich bin jetzt seit kurzem Mama und ich genieße das total. Es ist mega schön und unser Baby ist auch wirklich so ein Anfängermodell. Und er ist total süß, aber der kann auch echt anstrengend sein. Wenn er nicht schlafen will oder nur getragen werden will, dann habe ich Gedanken, die sind ganz düster. Und da merke ich, da ist der Heilige Geist wirklich wie ein Freund geworden für mich, der wie an meine Seite kommt und ein Stück mit mir geht und mir neue Kraft schenkt, damit ich für meinen Sohn die Mama sein kann, die ich auch wirklich sein möchte. Und das Dritte ist, dass der Heilige Geist mir Rat gibt. Bei mir funktioniert das viel über Gefühle und über Erkenntnis. Also über Gefühle, dass ich dann plötzlich anfange, was zu spüren. Und zwar sitze ich relativ gern mal, jetzt besonders als Mama, oder, in einem Café und esse ein Stück Kuchen dazu und beobachte so Leute, die da vorbeilaufen oder um mich rumsitzen. Und ich bin ziemlich gut darin gewesen, diese Leute so anzuschauen und so ein bisschen zu scannen. Und dann kommen ganz schnell so ganz schöne Gedanken, oder? Also, was hat der denn an? Das passt aber nicht gut zusammen, dieses Outfit, oder? Oh, die zwei streiten sich und das Kind sitzt dabei, das macht man aber nicht. Oder oh, guck mal, der raucht vor seinem Kind, oh, das ist ja ganz böse. Also lauter solche Gedanken, die eigentlich überhaupt nicht gut sind, lauter solche Urteile. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst oder ob nur ich so schlecht bin. Und seit ich den Heiligen Geist wieder neu in mein Leben eingeladen habe, merke ich, er funktioniert in diesem Ding wie so eine Alarmglocke. Jetzt, wenn mir das passiert und wenn plötzlich solche Gedanken so kommen, da macht es wie... Und er sagt mir, ey, Moment, du bist Kind von Gott. Das ist überhaupt nicht deine Aufgabe hier. Und das ist so cool, das passiert einfach so. Und ich merke, wie ich fähig werde, diese Gedanken immer weniger werden zu lassen, irgendwann absterben zu lassen und Gottes Gedanken reinzulassen. Und wenn ich meine, dass der Heilige Geist mir Rat gibt über Erkenntnis, ist das bei mir in meinem Leben oft so, wenn ich mit Leuten abmache und einfach normale Gespräche führe über wichtige Themen, über weniger wichtige Themen, dass ich dann plötzlich wie so eine Erkenntnis habe, was Gott gerade über diese Person denkt. Und dann kann ich das einfach aussprechen und ich habe mega positive Rückmeldungen auf das. Oder mir kommt plötzlich ein Bibelvers in den Sinn oder irgendwas Ermutigendes für diese Person, ohne dass ich jetzt besonderes Hintergrundwissen oder so hätte. Also das sind 3 Dinge, die der Heilige Geist in meinem Leben wirklich sehr stark tut. Und diese Liste, die ist überhaupt nicht vollzählig, die ist erschreckend klein, diese Aufzählung. Aber der Raffi hat es schon angedeutet, wir werden eine Serie haben, die heißt Geistesgegenwärtig, wo es darum gehen wird, hey, was kann der Heilige Geist in deinem und meinem Leben alles tun? Und ich empfehle euch sehr, keinen einzigen Sonntag davon zu verpassen. Das wird so gut. Und da werdet ihr noch viel, viel mehr hören und wir werden gemeinsam noch viel mehr erleben, was der Heilige Geist alles tun kann. Ich habe noch eine dritte Sache, beziehungsweise eine vierte, wo für mich wie so zu einem Game Changer geworden ist, was ich über den Heiligen Geist gelernt habe. Ich habe wirklich gelernt, eben erst nicht mehr diese ominöse, komische, wishy-wishy Kraft, die ich nicht beeinflussen kann, sondern der Heilige Geist ist mein Freund und er ist eine Person. Also eine Person, mit der ich sprechen kann, wie Auge zu Auge. Dafür brauche ich mal eben den Raffi auf der Bühne. Wenn ich meine, dass der Heilige Geist wie eine Person ist, dann meine ich damit, dass er wie wir Gefühle hat, dass er einen Willen hat und dass er einen Verstand hat. Der Heilige Geist hat Gefühle. Raffi, kannst du mal diese, wir sollen uns keine Götzenbilder machen, gell? Also Raffi ist nicht Gott und auch nicht der Heilige Geist, einfach zum das klarstellen hier. Okay, Raffi, kannst du mal diese Gefühle anziehen? Der Heilige Geist ist eine Person, die Gefühle hat. Zum Beispiel im Epheser lesen wir sollen nichts tun, was den Heiligen Geist traurig macht. Das bedeutet, er hat Gefühle, so wie wir. Der Heilige Geist, der hat auch einen Verstand. Zum Beispiel, wenn wir Jesaja lesen, steht da, sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wer Gedanken hat, der hat auch einen Verstand, also hier ein Hirn. Und das Dritte, der Heilige Geist hat einen Willen, genauso wie wir einen Willen haben. Das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wo es heißt, dass der Heilige Geist noch nicht wollte, dass Paulus in die Provinz Asia geht. Also er hat ihn daran gehindert. Er hat also einen Willen, genau wie du und ich. Und der Grund, warum mir das so geholfen hat, zu erkennen, dass der Heilige Geist wie eine Person ist, ist, dass es für mich wie ein Check ist. Es ist wie eine Checkliste. Wenn ich wissen will, ist der Heilige Geist wirklich in meinem Leben, lasse ich ihn wirklich in diese Lebensbereiche reinreden, dann frage ich mich, lasse ich zu, dass die Gefühle vom Heiligen Geist lauter werden dürfen als meine Gefühle, dass sie meine Gefühle sogar beeinflussen. Lasse ich zu, dass der Heilige Geist mit seinem Verstand in meinen Verstand reinsprechen darf und dass seine Gedanken zu meinen Gedanken werden können. Und lasse ich zu, dass der Wille vom Heiligen Geist, also der Wille Gottes, zu meinem Willen wird und größer wird als mein Wille in meinem Leben. Das ist für mich wie so eine Checkliste. Und damit komme ich schon zum Ende und zu den drei Dingen, die du heute tun kannst, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist zu deinem Freund wird oder eben zu deinem Ratgeber. Und das erste ist, dass du den Heiligen Geist in dein Herz oder in dein Leben einladen kannst. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht ist das für dich was ganz Neues, aber es ist wie mit Jesus. Du kannst ihn erleben, ohne dass er vielleicht in deinem Herzen ist, aber dass er in deinem Herzen wohnt, das ist deine Entscheidung, das ist deine Einladung. Und genauso funktioniert es auch mit dem Heiligen Geist, der uns erfüllen will. Das ist deine Entscheidung, ob du das möchtest. Und dann kannst du dich fragen, okay, in dein Leben, in dein Herz einladen, dann kannst du diese Checkliste abgeben. Du kannst ihn in deinen Verstand einladen, in deine Gedanken. Du kannst den Heiligen Geist in deine Gefühlswelt einladen und du kannst den Heiligen Geist einladen, in deinen Willen reinzureden, das, was du möchtest, so wie du dir das Leben vorstellst. Danke, Raffi. Das Zweite ist, du kannst dich ausstrecken nach den Geistesgaben, die Paulus im Korinther beschreibt. Er sagt, strebt nach diesen Geistesgaben. Und wenn du die noch nicht gelesen hast, dann kann ich dich sehr ermutigen, das nachzulesen. Streck dich nach denen aus. Vielleicht fragst du dich gerade, wann ist das letzte Mal, dass du dich nach einer neuen Geistesgabe ausgestreckt hast und Gott danach gefragt hast, wenn du schon ganz viel Erfahrung damit hast. Wenn du überhaupt keine Erfahrung damit hast, dann lies es mal nach und probier einfach was aus. Frag den Heiligen Geist, hey, womit willst du mich beschenken? Weil Gott ist so großzügig und er will uns damit beschenken. Das lesen wir in der Bibel. Und das Dritte ist, übe dir beim Ratgeber Rat einzuholen. Also lass den Heiligen Geist wie ein Freund in dein Leben reinreden, dass er dir Rat gibt und wirklich in deine Gefühle, in deinen Willen und in deinen Verstand reinsprechen darf. Und das Coole ist, je mehr man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist und diese Freundschaft pflegt, desto besser erkennt man ihn auch als Freund. Beim Dani, bei meinem Mann ist das momentan so, dass immer seine linke Hand anfängt zu kribbeln. Und dann weiß er, das ist der Heilige Geist, der will gerade irgendwie meine Aufmerksamkeit wie andocken und mir zeigen, hey, ich habe was vor, ich will was tun und dich dafür benutzen. Und er erkennt das, er erkennt sofort, dass das der Heilige Geist ist, der seine Aufmerksamkeit erregt. Eben bei mir sind das mehr über Gefühle oder über eine gewisse Erkenntnis. Ich weiß nicht, was heute Morgen deine Challenge ist oder was gerade in deinem Kopf vorgeht, wie deine Beziehung zum Heiligen Geist ist. Aber ich will dich einladen, jetzt während diesem nächsten Song, wir werden ein Lied singen, und ein Lied ist übrigens nichts anderes als ein gesungenes Gebet. Wir werden ein Lied singen, in dem wir den Heiligen Geist ganz bewusst ansprechen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Das dürft ihr gleich jetzt machen. Von den schwitzigen Stühlen, es tut gut. Steht auf und vielleicht schließt du gerade mal eben deine Augen. Und ich lade dich ein, während diesem nächsten gesungenen Gebet, dass du das zu deinem ganz persönlichen Gebet machst. Dass du den Heiligen Geist ganz, ganz persönlich ansprichst. Egal, ob du schon mal mit ihm geredet hast oder nicht, er ist hier. Er ist da, er wartet darauf. Dass du ihn ansprichst und fragst, hey, was ist heute dran? Was willst du mir zeigen über meinen Papa im Himmel? Was willst du mir zeigen über mich selbst? Frag ihn, was dein nächster Schritt heute ist. Meine Challenge ist momentan, dass ich im Alltag, dann, wann ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt angewiesen auf den Heiligen Geist, dann, wann ich nicht nach seiner Stimme suche oder nach seinem Rat frage, dass ich dann seine Stimme hören kann, dass er meine Aufmerksamkeit dann erregen kann, wenn ich es nicht erwarte. Das ist gerade meine Challenge. Ich weiß nicht, was deine Challenge ist. Aber ich lade dich ein, während diesem nächsten Song wirklich mit dem Heiligen Geist ins Gespräch zu kommen, ihn zu hören, nach seiner Stimme zu suchen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass du mitten unter uns bist, weil wir hier in deinem Namen versammelt sind, Gott. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du die Zeit vom Worship, wo wir wie Gebete zu dir singen, dass du das nutzt, um mit uns in Kontakt zu treten, dass du das nutzt, um zu sprechen, rein in unser Herz, rein in unsere Gefühle, dass du das nutzt, um in unsere Gedanken reinzusprechen und dass du das nutzt, um in unseren Willen, das, was wir gerade wollen vom Leben oder das, was wir nicht wollen, dass du das nutzt, diese Zeit, um dort reinzusprechen. Ich bete, dass du auf eine Weise zu jedem hier drin sprichst, die wir verstehen, dass wir dich erkennen, dass wir deine Stimme erkennen, Gott. Ich bete, dass du an jedem hier vorbeigehst und dass du uns hilfst, dich zu erkennen, dass du uns hilfst zu erkennen, was zwischen uns und dir steht, was uns hindert daran, deine Liebe zu erkennen und dein Wesen zu erkennen. Danke, dass du da bist, Herr.